Von mir hier im BSN-Podcast begrüße ich recht herzlich Willi Rubli, stellvertretender Gesamtprojektleiter, und Dirk Strohhecker, Leiter Projekt Construction Management. Herzlich willkommen hier im Gespräch.
Hallo.
Sali, Florian.
Nachhaltigkeit, über das würde ich gerne mit euch bis in den nächsten 20 Minuten reden. Was bedeutet das für euch? Reicht es, wenn man einfach PET-Flaschen recyceln tut? Willi.
Also ich glaube, das wäre schon ein bisschen zu wenig, um am Schluss von einem nachhaltigen Gebäude zu reden. Ich glaube, Nachhaltigkeit, technischer Sicht, braucht es ein bisschen mehr. Wir machen ja energetisch ganze Haufen. Wir haben ein Energieleitbild in Basel und alle unsere Massnahmen, die wir im Projekt umsetzen, fokussieren natürlich auf dem Energieleitbild. Und so können wir einen grossen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.
Das ist so der technische Aspekt, Dirk, auf der Baustelle. Wie siehst du es mit Nachhaltigkeit?
Ja, wir haben uns ja mit CSD sehr viele Gedanken gemacht, wie wir mit Nachhaltigkeit umgehen. Da spielen rein Thema graue Energie, da spielen rein Thema Materialien, was wir erstmal verwenden auch auf der Baustelle. Da spielen rein Grünraumthemen wie Urban Gardening oder wie Totholz auf dem Dach vom Bau 11, spielen relativ viele Themen rein. Und wir haben, glaube ich, auch mit dem, was wir uns Gedanken gemacht haben, relativ guten Konsens gefunden, was wir dann auch zum Schluss ausgewählt haben und da umsetzen im Bau 8 und 11.
Macht Nachhaltigkeit Spaß?
Ich denke, es ist ein wichtiger Beitrag, den wir da leisten an die Zukunft unserer Gesellschaft. Für mich persönlich, ich denke, ja, es macht Spaß. Es gibt andere Sachen, die machen mehr Spaß.
Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Man muss auch daran denken, es ist Projektziel Nummer 3. Wir haben uns ja da relativ früh dazu committed im Projekt. Und ja, wenn man dann merkt nachher, dass oder mitbekommt, dass dann der Coop als ersten Laden in der ganzen Schweiz keine Plastiksäckle mehr einsetzt, dann macht einen das schon irgendwie froh und ja, hat sein Ziel erreicht.
Was ich gern noch genauer möchte verstehen ist, Willi, du hast jetzt vorher gesagt, vor allem mit der technischen Komponente, wo kannst du denn mit deiner Rolle Technik, Nachhaltigkeit Einfluss nehmen?
Ich glaube, das ist schon in der Planung, wo man den grössten Einfluss nehmen kann, ob ein Gebäude nachhaltig wird, indem man die richtigen Konzepte wählt. Da haben wir dank dem Energieleitbild eine sehr gute Grundlage. Wir kühlen mit Grundwasser, mit Abwärme, die wir vom Areal entsteht, wir heizen. Wir schauen, dass wir Energieeffizienz in den Lüftungsanlagen bereits schon in der Planung berücksichtigen. Am meisten Einfluss können wir in der Planung nehmen, indem wir die richtigen Konzepte aussuchen.
Und Dirk, wie ist denn das bei uns da in diesem Projekt gewesen? Ist Nachhaltigkeit von Anfang an in der Planung, in der Ausführungsplanung drin gewesen? Oder wie hast du auf der Baustelle das Thema noch verstärkt reinbringen können?
Und wir haben uns ja relativ spät dazu committed, Nachhaltigkeit umzusetzen. Die ersten Verträge waren ja auch nicht, wenn wir uns daran erinnern, die ersten Verträge, da haben wir das Thema Nachhaltigkeit ja noch nachträglich reingenommen. Aber wo es dann mal in den Vertragsgrundlagen dann auch Inhalt war, haben es die Unternehmer auch relativ gut umgesetzt. Und wir haben gerade mit CSD dann auch während der Ausführung noch relativ viele Themen, wie Totholz auf dem Dach, wie den Betonwürfel, wie auch zum Schluss die Kunstwerke, die dann auch nachhaltig sind, eigentlich noch umgesetzt.
Und ist das einfach gewesen, die Unternehmungen da mit auf die Reise zu nehmen? Es sind ja nach meiner Meinung relativ hohe Erwartungshaltungen formuliert worden. Haben die da einfach mitgemacht?
Es ist wie immer, bei manchen Unternehmern war es einfach und bei manchen Unternehmern war es relativ schwierig. Ich denke mal, im Großen und Ganzen haben wir es gut gemacht, auch mit den Unternehmern. Und das, was wir eingesetzt haben, die Materialien, da muss man eigentlich jetzt auch sagen, im Nachgang ist wirklich, wir haben 99,9% der Materialien sind eigentlich nachhaltig. Und das war das Ziel und das haben wir eigentlich gut erreicht.
Und du sagst jetzt, 99,9% der Materialien sind nachhaltig. Kann man das auch belegen oder wie ist das kontrolliert worden?
Das kann man belegen, ja. Das hat der CSD kontrolliert. Da gibt es eine ganz, ganz lange Liste mit, ich müsste jetzt lügen, mit 400-500 Punkten, Produkten, wo im Endeffekt CSD abgeprüft hat, was wir alles eingebaut haben. Und die wurden freigegeben vorher, die Produkte.
Und wenn wir wieder zurückspringen, auch Planung, Willi, du hast vorher auch gesagt, man kann in einer frühen Phase Einfluss nehmen. es ist ja nicht immer, oder es liegt nicht immer auf der Hand, was nachhaltig ist. Wie tut man da das bewerten? Gibt es da ein Tool dazu oder gibt es Erfahrungswert?
Wie ist das gekommen? Glaube, es ist, wie es der Dirk gesagt hat, man hat jeden Unternehmer gebeten, im Materialeinsatz sich Gedanken zu machen, wie die Produkte, die auf einer vorgegebenen Liste vorhanden sind, er einsetzt, die hätte er müssen einreichen und die sind bewertet worden, ob die nachhaltig sind oder man hat nach Alternativprodukten gesucht, die entsprechend besser und umweltverträglicher wären. Ich glaube, das ist ein Ansatz. Schlussendlich tun wir ja eigentlich die Nachhaltigkeit mit einem Excel-Tool, mit einem Instrument prüfen, wo wir ja alle miteinander durchgearbeitet haben, um am Schluss auch ein Rating zu haben, in den ganz verschiedenen Kriterien von der Nachhaltigkeit, wo steht das Gebäude insgesamt auch im Vergleich, im Benchmark zu anderen Bauten auf dem Areal.
Und haben jetzt die Häuser irgendein Label gekriegt? Möchte das, macht das Trosch? Oder wenn du jetzt sagst, eine Vergleichbarkeit?
Also wir vergleichen es einfach bei uns intern. Trosch tut noch kein Marketing nach außen über Labeling machen, wie das vielleicht andere Standorte oder andere Firmen machen, wo ein Gebäude am Markt vermarkten müssen. Wir bauen Häuser ja für uns und entsprechend ist es wichtig für uns, etwas Gutes zu tun. Marktschreier ist das raushängen, tun wir nicht, indem wir ein grosses Lead-Zertifikat an die Türe hängen.
Und da noch ergänzend dazu ist, die Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache. Also Bau 11 liegt bei über 85% und Bau 8 knapp drunter. Also von daher ist das.
Ach, was heißt jetzt 85%?
Das heißt, es ist ab 70 oder 75, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ist es eigentlich Platin im Labeling. Und Platin ist das höchste Label, was man erreichen kann. Und wir sind eigentlich weit über der Platin-Grenze. Jo, und wenn man es auch vergleicht mit anderen Gebäuden auf dem Areal, sind wir auch da, ich sage jetzt mal, wesentlich besser.
Gibt es denn da in diesem Prozess auch irgendwelche Highlights, Unternehmungen, die auf den Geschmack gekommen sind, die jetzt Erfahrungen weitertragen?
Es gibt sicherlich das Thema mit dem Erne, mit dem Schalöl, was ganz zu Beginn des Themas Nachhaltigkeit auf der Baustelle war, wo Erne einfach noch ein altes Schalöl verwendet oder, sage ich mal, ein herkömmliches, und wir haben es dann irgendwann abgelehnt im Zuge der Produktprüfungen. Und dann sind sie nach ein bisschen Suchen dann doch auf nachhaltige Schale gekommen und haben sich dann noch bei uns bedankt und haben gesagt, ja, okay, finden sie auch gut, das ganze Thema. Und bei vielen anderen Unternehmen haben wir, denke ich mal, den Umdenkprozess angestoßen. Wir haben ganz oft gehört, das machen wir schon seit 20, 30 Jahren, warum müssen wir denn jetzt bei euch, oder warum dürfen wir es bei euch denn nicht einsetzen, dieses Material? Und wir einfach auf unsere, ganz strikt auf unsere Nachhaltigkeitsanforderungen darauf verwiesen haben und haben dann gesagt, ne, kümmert euch bitte oder sucht nach einer Alternative. Und ich sage jetzt mal, auch in den 99,9% der Fällen wurde eine Alternative auch gefunden, die wir dann auch angesetzt haben. Also von daher, dieser Umdenkprozess, der ist sicherlich angestoßen, was auch für mich eine große Zufriedenheit war.
Also ich glaube schon, also wie es dir gesagt, das Anstoßen und das Denkwandel bei den Unternehmern, dass man vielleicht einmal von einem herkömmlichen Weg weggeht und ein neues Produkt in Erwägung zieht und jetzt vielleicht auch die gemachte Erfahrung, das ist, glaube ich, auch ein ganz grosser Verdienst, den wir jetzt können erreichen mit diesem Projekt. Was wir vielleicht jetzt für die Zukunft noch ein bisschen weiter machen müssen, ist auch für uns intern überlegen, wo müssen wir in den Wegnormen oder in unseren eigenen Dokumentationen vielleicht auch einen Weg gehen, richtig nachhaltigere Produkte, dass es auch in zukünftigen Projekten die Erfahrungen, die wir jetzt gerade gemacht haben, auch können implementiert werden und auch in Zukunft nachhaltiger, auch in unserem eigenen Prozess nachhaltiger, die Produkte können weiter einsetzen.
Jetzt haben wir von Produkt geredet. Hätten das jetzt auch rückwirkend einen Einfluss auf die Planung? Muss man zukünftig anders planen, wenn man nachhaltiger will unterwegs sein? Oder kann man da mit anderen Prozess zukünftige Objekte planen?
Es ist sicherlich ein Thema, ja. Also das Thema graue Energie haben wir ja relativ spät beobachtet und begutachtet nochmal, auch über CSD, über den dritten externen. Da kann man sicherlich noch mehr machen. Also von daher vielleicht weniger mit Beton bauen, mehr mit Holz wäre so eine Alternative. Ist immer die Frage, inwieweit das auch geht. Aber man kann sicherlich auch wir können und sollten uns da, sage ich mal, in der Zukunft immer hinterfragen und sagen, okay, was kann man besser machen, was kann man noch anders machen, noch detaillierter. Da gibt es sicherlich, da sind wir auch noch nicht am Ende der Fahnenstange, da kann man sicherlich auch noch im eigenen Hause sich verbessern.
zum Thema nochmal Nachhaltigkeit und Arbeitsprozess. Hat jetzt Nachhaltigkeit auch einen direkten Einfluss gehabt auf den Arbeitsprozess? Und muss man es nachher auch mit dem Handwerker anders angehen? Also der Bauprozess zum einen ist sicher das Thema. Die Planung haben wir vorher ja schon angesprochen. Aber auch Arbeitsvorbereitung, Materialbeschaffungen.
Es spielt sicherlich mit rein. Man muss es vorher mit dem Unternehmer abklären. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Wenn er seit 20, 30 Jahren ein Material verwendet, was er jetzt auf einmal nicht mehr verwenden darf, weil es halt nicht genehmigt wird, dann muss er in seiner Beschaffung natürlich schon schauen, gibt es vielleicht andere Drittanbieter, die das beschaffen müssen, diese Materialien. Wie wird es verarbeitet? Gegebenenfalls gibt es auch andere Richtlinien. Also es sind sicherlich Themen, die da mit reinspielen, auch in der Vorbereitung, in der Vorbereitungszeit, die der Unternehmer beachten muss.
Jo. Und noch schnell eine Zwischenfrage. Auch in der Verarbeitung, gibt es denn da neue Rahmenbedingungen, Temperaturen, Austrocknungszeiten, dass man das auch im Bauprozess muss berücksichtigen?
Naja, da haben wir jetzt bei uns im Projekt eigentlich nichts, also zumindest was ich jetzt in Erinnerung habe, aber da läuft in dem normalen Termintakt ab wie andere Themen, geht eigentlich eher ums Material an sich selber. Das ist ja eigentlich das Schöne. Also Termine müssen nicht rutschen, weil man irgendwas Nachhaltiges einbaut, sondern man kann deinen Terminplan genauso durchziehen. Es ist einfach nur ein anderes Produkt. Das Produkt wird ausgetauscht und ich denke, wir haben alle können alle ein gutes Gewissen haben, der Unternehmer wie auch wir als Bauherr, dass man sagen kann, okay, wir haben hier was getan für die Dauer oder für die Dauerhaftigkeit des Gebäudes. Da muss ich auch irgendwann in einen Rückbau denken, der in vielen Jahren stattfindet.
Ich denke, das trifft dann auch in der Technik zu, oder?
Ja, das ist auch genau das, was ich auch in Erinnerung habe. Also beispielsweise Beschichtung von Rohrleitungen, wo halt einfach der Unternehmer, der das Rohr muss beschaffen, halt nicht mehr seine herkömmlichen Beschaffungsketten hätte können wählen, sondern halt mit seinem Zulieferer hätte müssen schauen, dass das Produkt entsprechend so vorhanden ist, wie es dann von der Bauherrenseite weg der Nachhaltigkeit gewünscht wird. Und dort hat es vielleicht am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil der Vorlauf vielleicht gefehlt hat, das ist sicher etwas, wo der Unternehmer halt früher in der Arbeitsvorbereitung muss berücksichtigen, wenn er nicht schon so ein Produkt einsetzt, können wir hoffen, dass es in Zukunft auch der Zuliefermarkt nachhaltiger wird, durch das, dass wir als Bauherr solche Produkte verlangt haben.
Gibt es denn auch Überlegungen, die man nicht mehr umsetzen können, wie es entweder zu spät war oder wie die Idee zu verrückt war, wo man aber vielleicht könnte zukünftig an die Hand nehmen?
Es gab Themen wie jetzt, sage ich mal, jetzt eine Grünanlage im Gebäude, so eine grüne Wand oder man hatte da CSD, ich kann mich daran erinnern, CSD hatte da so um eine Treppe herum wie ein Rasen, dass man die Treppe in so einen Rasen einfasst. Da haben wir aber gesagt, da war die Planung zu weit fortgeschritten und auch die Ausführung, dass man das eigentlich nicht hätte mehr umsetzen können. Das haben wir auch nicht mehr umgesetzt. Gab es aber.
So Themen. Machen wir mal einen visionären Sprung ins Jahr 2050 zum Beispiel. Wie müsste dort ein nachhaltiges Gebäude aussehen? Jetzt sind wir wild am Spekulieren, das ist mir bewusst, aber was denkt ihr?
Puh, da gibt es ja viele oder manches, Beispiel aktuell mit einer grünen Fassade begonnen, dass man, sag ich mal, die Fassade ganz grün macht mit grünen Dachgärten, wo wirklich auch dann, sag ich mal, Großpflanzen wachsen, inklusive, dass alles, was eigentlich im Gebäude verbaut wird, Cradle-to-Cradle konform ist. So müsste man es irgendwie darstellen. Energetisch kannst du wahrscheinlich noch was dazu sagen.
In Bezug jetzt auf Technik gesprochen, müssen wir dann vermutlich wirklich auch das Ziel ins Auge fassen, Low-Tech-Gebäude zu bauen, also sprich selbstregulierende Häuser, keine Lüftung, öffnebare Fenster, halt alle Technik, die es gar nicht erst braucht, weil ein Haus klimatisch funktioniert, sei das in der Orientierung, Himmelsrichtungsorientierung, solare Konstruktionen, die halt auch Überhitzen verhindern, etc. etc. Immer halt mit dem Abstrich, dass man natürlich dann nicht 25 Grad im Büro hat im Sommer, wenn es draußen 35 hat. Aber das wäre natürlich so die Vision der Zukunft, dass man dann sich trotzdem noch wohlfühlen kann in einem Haus, auch wenn es nicht mit Technik vollgestopft ist, um die Behaglichkeit anzubringen.
Es klingt jetzt fast wie zurück in die Steinzeit, Fenster zu.
Zurück zur Steinzeit muss es ja wegen dem nicht sein, nur wenn man ein Fenster kann aufmachen kann, wenn man eine kleine frische Brise bekommt. Zum guten Glück erlaubt es ja heutzutage auch in städtischen Gebieten ein Fenster aufzumachen, ohne dass man gerade schlechte Luft muss atmen.
Jetzt nochmal weitermachen und Sprung. Mich würde es nochmal interessieren, du hast vorher ein bisschen angefangen aufzuzählen, was man alles gemacht hat in Bezug auf Nachhaltigkeit. Recycling Beton, ich habe angefangen mit der PET-Flasche, Recycling Beton. Was hätte man da noch alles für Massnahmen jetzt im 8.11 können umsetzen?
Also nachträglich die Frage, ja, müsstest du vielleicht nochmal präzisieren jetzt. Also wir haben es Urban Gardening umgesetzt, wir haben Totholz und Sandkästen.
Was muss man unter Totholz verstehen?
Das sind Baumstämme, umgefallene Baumstämme, die im Wald lagen, die wir aus dem Wald herausgeholt haben und dann aufs Dach gelegt haben. Und dort, warum ist das nachhaltig oder warum ist das gut für die Umwelt? Weil sich dort Insekten wohlfühlen, Vögel natürlich dann auch, weil die Insekten fressen. Und dann haben wir auch ein bisschen Sand, so ein Sand wie ein Sandkasten auf dem Dach vom Bau 11 hergerichtet, wo sich dann Sandwespen oder auch wieder Insekten wohlfühlen oder auch mal, sag ich mal, Vögel sich reinigen. Ansonsten das Urban Gardening, das hatte ich schon angesprochen. Dann die Kunst ist eigentlich nachhaltig. Dann grundsätzlich Materialien wie Vorhänge, wie Teppiche, wie Stoffe, die in den Möbeln verbaut sind, die im Endeffekt dem Cradle-to-Cradle-Verfahren oder Prozess entsprungen sind. Ja. Das sind eigentlich so die Themen. Wir haben noch ein paar Hängepflanzen im Bau 8, die wir noch verwirklichen. Ja, das sind so die Themen.
Was ist für dich das größte Highlight, Willi, in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit und Bau 8 und 11? Ich frage dich dann nachher natürlich auch noch, Dirk.
Ja, ich weiß es auch schon.
Das größte Highlight ist eigentlich schwierig, jetzt irgendein Thema ganz spezifisch rauszupicken. Ich glaube, es ist schon, dass wir es geschafft haben, auch weil wir jetzt relativ spät eigentlich auf der Materialisierungsseite angefangen haben, uns noch einmal die Gedanken zu machen und jetzt auch ein Fachbüro beizuziehen. Ich glaube, dass es uns gelungen ist, Baustoffe zu verwenden, die nachhaltig sind, die wenig Schadstoffemissionen haben, in der Grundausdünstung, so dass man eigentlich mit der Lüftung bereits früh schon auf optimierte Luftwechselraten kann fahren und da eigentlich eine gute Nachhaltigkeit erzielen kann oder gute Energiekennzahlen erzielen kann. In diesem Zusammenhang würde es mich interessieren, was haben unsere Schadstoffmessungen ergeben?
Da habe ich leider nur die Ergebnisse noch nicht. Ich habe das letzte erst am Samstag weggeschickt, aber die habe ich noch nicht. Kann ich noch nichts dazu sagen, sobald ich sie habe.
Was sind denn deine Highlights im Projekt?
Meine sind drei Stück. Einmal für die Natur, das ist das Totholz und die Sandkästen, die wir sagen wir, für die Vögel und Insekten auf die Dächer gepackt haben. Für die Menschen ist es eigentlich das Urban Gardening, was wir ja zwischen Bau 11 und 10 verwirklicht haben. Da gibt es auch an Resonanz schon sehr, sehr positive Themen. Und das wird sicherlich auch nicht, oder ich hoffe, das ist nicht das letzte Urban Gardening, was wir auf dem Roche-Areal machen. Vielleicht wird es ja auch immer größer. Und für alle, die nachher im Bau 8 und 11 arbeiten, sind es natürlich das, was der Willi auch schon angesprochen hat, sind es die Themen Materialien. Also sprich, dass wir einfach nachhaltige, geprüfte Materialien ins Gebäude eingebracht haben, verbaut haben. Sodass die keine Schadstoffe oder so wenig wie mögliche Schadstoffe ausdünsten, dass die Leute, die sich in den beiden Gebäuden bewegen und arbeiten, dass die frei von diesen Themen sind.
Was nehmt ihr zum Abschluss noch persönlich mit? Was werdet ihr in dem nächsten Projekt auf jeden Fall wieder berücksichtigen? Was würdet ihr vielleicht auch nicht mehr machen?
Also Nachhaltigkeit früher ins Projekt nehmen ist der erste Punkt und ansonsten Cradle to Cradle gucken, dass die Materialien einfach, sag ich mal, aus recycelt sind oder aus dem Workflow eines vorigen, also aus dem Lebenszyklus genommen werden, von einem anderen Gebäude. Man kann jetzt mal die Holzfassade von einem alten Gebäude abbauen und kann sie für irgendwas wieder neu verwenden. Das nehme ich mit und ansonsten, ja, so viel wie möglich mitnehmen. Je früher man es in der Planung geplant hat, je besser ist es nachher in der Ausführung.
Was, Ich kann mich dem noch anschließen. Früher noch konsequenter auf die Themen achten, selber als Projektteam in der Planung vielleicht schon früher noch unsere eigenen Dokumente prüfen, ob es da irgendwelche Widersprüche gibt, damit man einfach sicher ist, dass der Unternehmer genau das macht, was man eigentlich auch wünscht und nicht mit Widersprüchen versucht, Ausweg zu finden, um drum herum zu kommen.
Genau. Also ich würde sonst auch hier gerade mit dem Votum schließen. Herzlichen Dank fürs Kommen, herzlichen Dank auch für die Zusammenarbeit und für die offenen Worte. Dankeschön.
Sehr gerne.
Dankeschön.